Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zum Fifi-Cast. Heute mit einem kleinen Solo-Talk. Geplant war das nicht. Eigentlich wollte ich mich gerade mit Roman Huber treffen. Wir hatten aber ein paar technische Probleme. Und deswegen haben wir gesagt, wir verschieben das jetzt einfach. Und ich dachte mir, boah, wenn ich jetzt alles eh schon vorbereitet habe, dann quatsche ich jetzt selbst. Schauen wir mal, ob euch das auch gefällt. Also dürft ihr mir gerne mal kleine Rückmeldung geben. Ich habe ja gerne Gäste hier, aber ich kann halt auch einfach so vor mich hinsabbeln. Und zwar wollten Roman und ich uns eigentlich treffen zum Thema, man nimmt wohl lieber Leckerlis. Also Studien zum Hundetraining in Richtung aversiv und positiv und was das mit den Hunden macht und was das für Folgen hat und so. Und ich hatte für diese Sendung mir tatsächlich drei Studien einfach rausgepickt aus einer ganz, ganz, ganz großen Anzahl, die es mittlerweile gibt, Gott sei Dank. Und ich dachte mir auch, für das nächste Meeting mit Roman suche ich mir einfach drei andere Studien raus. Es gibt nämlich tatsächlich sehr, sehr viele mittlerweile. Und ja, dann gehe ich nämlich heute hin und dann wollte ich euch einfach mal was von denen erzählen, die ich so gefunden habe, die ich so in meiner Liste von, ja, könnte man mal lesen, drin habe. Und zwar ist es ja so, dass, ja, wenn wir mit den Hunden trainieren, wir erzählen ja immer so von unseren eigenen Erfahrungen, die wir so als Trainer und Trainerinnen haben und sagen, ja, also ich habe schon gesehen im Laufe meines Trainerinnenlebens viele Hunde, die aversiv erzogen werden und die dann Verhaltensprobleme entwickeln, die ich aus meiner Erfahrung, aus meinem Wissen heraus unter anderem auf diese aversiven Einwirkungen zurückführe. Also zum Beispiel, wenn ein Hund sich gegen den Menschen wehrt, weil er halt Angst davor hat, dass der Mensch ihm wehtut. Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann habt ihr ja auch schon die Stories, die ich erzählt habe, die andere Trainer und Trainerinnen erzählt haben, habt ihr ja dann auch schon zigmal gehört, ne? Also das sind halt Erfahrungswerte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir sind da voreingenommen oder wir kennen natürlich nicht alle Hunde oder ja, es sind eben nur Erfahrungswerte. Und dafür sind Studien wichtig. Das heißt, da gehen Menschen hin und zählen. Ne? Zählen also zum Beispiel bei Hunden mit Verhaltensproblemen, wie oft die bestraft worden sind oder ob sie hauptsächlich bestraft worden oder hauptsächlich belohnt worden sind. Oder sie schauen sich eine größere Anzahl Hunde an, fragen nach den Erziehungsmethoden und schauen dann, kann man sehen, dass bestimmte Erziehungsmethoden korrelieren mit bestimmten Verhaltensweisen, die der Hund zeigt. Und wie das aber in der Wissenschaft so ist, und das muss man einfach wissen, eine Studie allein zeigt einen Hinweis, ist aber vielleicht nicht unbedingt aussagekräftig. Und an Studien an für sich kann man natürlich immer was bemängeln. Oft ist es so, dass die Studienobjekte zum Beispiel nicht so viele sind. Also manche Studien gehen vielleicht mit 13, 20, 60 Hunden, Hundehalterteams irgendwie los. Und da kann man natürlich sagen, naja, gut, also das ist jetzt nicht besonders repräsentativ. Oder man kann natürlich sagen, die Leute, die diese Studien durchführen, die haben Vorurteile gegenüber positivem Training oder gegenüber negativem Training. Und das merkt man am Studiendesign, das merkt man an der Fragestellung. Oder man kann sagen, weil oft Fragebögen eingesetzt werden, die so an Hundemenschen geschickt werden, die da teilnehmen möchten, dass man sagt, na ja, die Leute sind vielleicht nicht immer ehrlich oder sie verstehen mal eine Frage nicht oder die Frage ist komisch gestellt. Also Fragebögen sind natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen kann man mit Fug und Recht an Studien Kritik üben. Sollte man auch. Ne? Nichtsdestotrotz geben sie uns natürlich Hinweise. Hinweise, eben auch verschiedene Korrelationen, ne, die es halt gibt, dass man sagt, na ja, wenn Hunde aversiv behandelt werden, dann fällt auf das. Und ja, ich habe jetzt einfach mal Studien rausgesucht, die ich gefunden habe zu Hundetrainingsmethoden. Es gibt hier eine Studie, die ist ja tatsächlich schon von 2009 und ich weiß, dass ich damals auch schon angefangen hatte, mich mit der wissenschaftlichen Seite so des Hundetrainings zu beschäftigen und die ist mir total im Gedächtnis geblieben. Ich verlinke euch die Studien und die Links dazu auch hier unterm Podcast. Und zwar gibt es hier eine Studie, die wäre für die eine gute Zusammenfassung in einem wissenschaftlichen Magazin erschienen ist. Da ist auch ein Link drin zur Originalstudie, also ihr könnt das alles nochmal nachlesen und so. Aber ich fand die Zusammenfassung ziemlich gut, deswegen beziehe ich mich jetzt auf die. Und zwar heißt die Überschrift: If you are aggressive, your dog will be too. Also es ist immer englischsprachig, ich übersetze das, aber so gut ich das kann. Das heißt, wenn du aggressiv bist, ist es dein Hund auch. Wie gesagt, von 2009. Das ist eine Studie, die auch über mehrere Jahre geht, wenn ich das richtig sehe. Und die Leute, die die Studie durchgeführt haben, hier steht, have found that most of these animals will continue to be aggressive unless training techniques are modified. Das heißt, dass sie vermuten, dass bestimmte Ausbildungsmethoden, Trainingsmethoden Hunde aggressiv machen können oder aggressives Verhalten fördern, sagen wir es mal so. Und zwar so lange, bis die Trainingsmethoden verändert werden. So, und hier steht: The study published in the current issue of Applied Animal Behavior Science also showed that using non-aversive or neutral training methods, such as additional exercise or reward, elicited very few aggressive responses. Das heißt, die Studie hat gezeigt, dass nicht-aversives oder neutrale Trainingsmethoden, also nicht-aversives Training, zum Beispiel Rewards, also ne, über Belohnung arbeiten, sehr wenige aggressive Responses, Antworten, also ne, aggressive Gegenreaktionen des Hundes hervorrufen. Da ist ein Questionnaire, also ein Fragebogen verschickt worden an Hundehalter und Hundehalterinnen. Und die haben nachgefragt, wie die Hunde, die aggressives Verhalten gezeigt haben, vorab behandelt worden sind. Also in the questionnaire, dog owners were asked how they had previously treated aggressive behavior, whether there was a positive, negative or neutral effect on the dog's behavior and whether aggressive responses resulted from the method they used. Also im Fragebogen sind Hundehalter und Halterinnen gefragt worden, wie sie vorab aggressives Verhalten treated, also behandelt haben, ob das jetzt positiv, negativ, ob sie einen positiven, negativen oder neutralen Effekt auf das Verhalten des Hundes bemerkt haben und ob aggressive Reaktionen des Hundes von der Trainingsmethode, die sie benutzt haben, abhängen, ob das davon resultiert. Ja, ich und meine englischen Übersetzung nicht. Ja, sorry, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. So, und da gab es 140 Surveys, also 140 Fragebögen. Davon haben ungefähr 43%, also hier steht, the most frequently listed recommendation sources were self and trainers. Also die Leute haben sich das wieder selbst überlegt, aber es waren eben auch Trainer mit dabei, die ihnen gesagt haben, dass diese Erziehungsmethoden, dass sie die anwenden sollen. So, und da geht es um confrontational methods, also Dinge, bei denen ich den Hund halt konfrontiere. 43% hit or kick dog for undesirable behavior. Das heißt, der Hund wurde, das heißt, von den 140 Fragebögen, die da verschickt worden sind, haben 43% gesagt, ja, der Hund ist schon mal geschlagen oder getreten worden für unerwünschtes Verhalten. 41% haben den Hund angeknurrt. 39% haben den Hund, also physically forced the dog to release an item from a dog's mouth. Also das heißt, die haben einfach ins Maul gegriffen, Sachen rausgerissen. Das kennt man ja, ne? Wenn der Hund irgendwas hat, was er nicht haben soll. Dann haben 31% auch mal die Alpha-Rolle benutzt, also den Hund auf den Rücken gedreht und dort festgehalten. 30% haben den Hund angestarrt. 29% haben das sogenannte Dominance Down verwendet. Das heißt, die haben den Hund gezwungen, sich auf die Seite zu legen und haben den da festgehalten. Und 26% sind hingegangen, haben den Hund gepackt und haben den geschüttelt. So, und jetzt interessante Beobachtung. Diese Trainingsmethoden in dem Moment, in dem die Leute das gemacht haben, haben eine aggressive Antwort des Hundes bekommen, nämlich zu 25%. on which they were attempted. Das heißt, mit jedem Versuch, den die das gemacht haben, haben die dann gezählt, quasi wie oft der Hund aggressiv reagiert hat. Und das war ungefähr zu 25%. Und das ist verflixt viel, wenn man das mal überlegt, ne? Also das heißt, bei 75% der Hunde, die haben zwar nicht aggressiv reagiert, die haben sich vielleicht irgendwie hemmen lassen, aber das heißt, wenn ich hingehe und den Hund einschüchtere, ihm Schmerzen zufüge oder ihn bedrohe, heißt das, der Hund zu 25% bei diesen Hunden, die jetzt untersucht worden sind, bereit war, darauf aggressiv zu reagieren. Was ja völlig logisch ist, ja. Die fühlen sich bedroht. Natürlich reagieren die aggressiv. Würde ich auch machen, wenn man mich bedroht. Oder ich würde mich halt hemmen lassen und weglaufen, Angst zeigen, was auch immer. So, und dann wird einer derjenigen, die die Studien durchgeführt haben, hier zitiert: These techniques are fear-eliciting and may lead to owner-directed aggression. Das heißt, diese Techniken lösen beim Hund Ängste aus und führen daher zu Aggressionen, die gegen den Halter oder die Halterin gerichtet ist. Eigentlich völlig logisch, oder? Ich meine, was erwarten wir vom Hund, dass der hingeht und sich das halt einfach gefallen lässt? Als ob, ja, warum sollte er das tun? Weil ich so der Boss bin? Ja, und hier steht auch, warum es eben gemacht wird. Nämlich hier steht: The common use may have grown from the idea that canine aggression is rooted in the need for social dominance or to a lack of dominance displayed by the owner. Das heißt, dass die Leute denken, sie müssen halt über den Hund dominant sein und dominant werden. Und wenn sie das nicht sind, dann wird der Hund halt aggressiv. Ja, blöd nur zu merken, dass die dann halt diese Techniken angewendet haben und dass der Hund dann eben dann aggressiv reagiert hat. Blöd eigentlich, ne? Ja, also, the purpose of the Penn Vet Study, also ne, das Ziel dieser Studie war, to assess the behavioral effects and safety risks of techniques used historically by owners of dogs with behavior problems. Das heißt, sie haben geschaut, wie sich die Trainingsmethoden ausgewirkt haben auf das Verhalten des Hundes und eben auf Sicherheitsrisiken dieser Technik. Und man muss ganz klar sagen, wenn ich bei 25% der Hunde eine aggressive Reaktion hervorrufe, dann ist das ein Sicherheitsrisiko für diese Methode. Ja, weil die Hunde dann eben nicht, weil sie Arschlöcher sind, sondern weil sie sich bedroht fühlen, eben aggressiv auf den oder diejenige reagieren, die ihnen halt Schmerzen, Angst, Bedrohung zufügt. Logisch eigentlich, ne? Ja, also das war die erste Studie. Die zweite: The effects of using aversive training methods in dogs, a review. Also es ist eine Review-Studie. Die Effekte von aversiven Trainingsmethoden auf Hunde. So, und diese Review-Studie hat sich also andere Studien angeschaut und untersucht the differences between training methods on a dog's physiology, Entschuldigung, gerade Knoten im Mund, welfare and behavior toward humans and other dogs. Das heißt, sie haben die Unterschiede, also sich angeschaut in den Trainingsmethoden auf, also körperlich auf Hunde, also Physiology, Welfare, das Wohlbefinden und das Verhalten gegenüber Menschen und anderen Hunden. The results show that using aversive training methods can jeopardize both the physical and mental health of dogs. Das heißt, die Resultate, die Ergebnisse zeigen, dass wenn man aversive Trainingsmethoden benutzt, man sowohl das physische als auch das mentale Wohlbefinden des Hundes aufs Spiel setzt. In addition, although positive punishment can be effective, there is no evidence that it is more effective than positive reinforcement-based training. Ja, das heißt, zusätzlich haben sie noch herausgefunden, dass natürlich Strafen, also aversives Training, einen Effekt hat. Ja, natürlich, ne, es kann effektiv sein, das wissen wir ja auch. Ne, wenn der Hund relativ schnell begreift, wo das Problem liegt und er hat die Möglichkeit, dieser Strafe zu entgehen und er lässt sich recht leicht hemmen und sowas, dann kann Strafen funktionieren. Aber hier steht auch, dass es keinen Beweis dafür gibt, keine Evidenz dafür, dass es effektiver ist als Positive Reinforcement, also Training über positive Bestärkung. Und das ist ja spannend, weil wir immer so nach dem Motto hören, ja, wenn positive Bestärkung nicht mehr geht, dann muss ich ja bestrafen. Ja, und die sagen, nee, nee, also das ist nicht effektiver, nur weil ich eine Bestrafung nutze. Und hier steht, in fact, there is some evidence that the opposite is true. Das heißt, sie sagen, naja, es gibt aber schon Evidenz wahrscheinlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Das heißt nämlich, dass positives Training effektiver ist als aversives Training. In conclusion, those working with or handling dogs should rely on positive reinforcement methods and avoid using positive punishment and negative reinforcement as much as possible. Das heißt, in conclusion, ne, also einfach um das mal zusammenzufassen, das Fazit ist, die, die mit Hunden arbeiten oder Hunde trainieren, sollten sich unbedingt auf ein positives Training verlassen und so positive Strafung, ne, also aversives Training und negative Reinforcement, also negative Bestärkung, soweit es irgendwie möglich ist, vermeiden. Jetzt können natürlich Leute immer sagen, na ja, also das war jetzt unbedingt nötig, dass ich den Hund da jetzt auf den Boden gedrückt habe oder ihn angeknurrt habe oder ihm eine Rappelbüchse in den Nacken geschmissen habe oder sowas. Nee, in der Regel ist das nicht nötig. Es gibt natürlich Notfallmaßnahmen, wenn mein Hund auf die Straße rennt, dann rucke ich auch an der Leine, damit er dann nicht vors Auto rennt. Das ist in dem Moment nötig. Aber andererseits kann man, wenn man halt weiß, wie, sehr viele Strafen schlicht und einfach vermeiden. Ich meine, ihr kennt unsere Arbeit, ihr kennt unsere Filme, ihr kennt unsere Artikel, ihr kennt unsere Podcasts, ihr wisst ja, wie wir arbeiten. Ne? Das heißt, wir arbeiten da nett, wo andere schon längst draufkloppen. Also deswegen, ja, das ist möglich. So, dann gibt es hier noch zu der Studie noch ein Zitat. Indeed, using punishment can be accompanied by a number of possible undesirable negative and potentially injurious to the learner effects, such as escape behavior, aggression and apathy. Also, das heißt, tatsächlich ist es so, dass wenn man Bestrafung nutzt, dass die einhergehen kann mit einer ganzen Reihe von möglichen unerwünschten, negativen und auch für den Lerner, also für den Hund, injurious, also mit Verletzungen bedingten Effekten. Also sowas wie der Versuch eines Fluchtverhaltens, Aggression und Apathie. Ja, also das heißt, diese Methoden haben tatsächlich auf die sowohl körperlich als auch psychisch Auswirkungen auf den Hund. Und deswegen sollte man sie lassen. Punkt. Aber das war auch erst Studie Nummer 2. Dann habe ich zu einer dritten Studie noch eine Zusammenfassung. Die Studie heißt Dog Training Methods, Their Use, Effectiveness and Interaction with Behavior and Welfare. Also Hundetrainingsmethoden, wie sie genutzt werden, wie effektiv sie sind und ihre Interaktion mit Verhalten und Wohlbefinden. So, und hier schreiben Sie, because such behaviors can be caused by or result in a state of anxiety and may lead to a dog being relinquished or abandoned. Das heißt, diese Verhalten gegenüber dem Hund, also die negativen Verhalten gegenüber dem Hund, can be caused by a state of anxiety. Na, Moment, anders. Also diese Verhaltensweisen, ne, die so ein Hund zeigt, können zurückgehen auf Angst. Und könnten dazu führen, dass der Hund relinquished, also alleingelassen wird. Und hier steht, because punishment was associated with an increased incidence of problematic behaviors, we conclude that it may represent a welfare concern without concurrent benefits in obedience. We suggest that positive training methods may be more useful to the pet-owning community. Das heißt, viele Verhaltensweisen haben ihren Grund einfach zum Beispiel in Angst, ja. Und wenn man da jetzt hingeht und die Hunde bestraft, dann wird das associated, also verknüpft, mit einem increased incidence of problematic behaviors. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass problematisches Verhalten gezeigt wird, steigt. Daraus schließen Sie, dass it may represent a welfare concern, ja, dass diese Verhaltensweisen dem Hund gegenüber das Wohlbefinden beeinträchtigen, ohne concurrent benefits in obedience, dass da großartig der Gehorsam gesteigert wird. We suggest that positive training methods may be more useful to the pet owning community. Also Sie suggest, also ne, vermuten und empfehlen, dass positive Trainingsmethoden für die Tierhalter-Community sehr viel nützlicher sind. So, also das sind nur drei Studien. Wie gesagt, ich verlinke sie euch. Ihr könnt euch die Originale da auch gerne mal anschauen. Und natürlich gibt es wie immer Kritik an den Studien, aber es gibt mittlerweile so viele. Also da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen reinknien, weil nämlich bei diesen Studien es auch oft Crossbezüge gibt. Das heißt, da werden andere Studien verlinkt, worauf die sich beziehen, zitiert. Also man kann da wirklich in Kaninchenloch fallen, wenn man will. Also wenn ihr möchtet, geht hin, schaut euch das mal an. Also das heißt also, dass der Eindruck, den wir als nett arbeitende Trainer und Trainerinnen haben, dass nämlich Strafen, also aversive Strafen, ihr wisst, was ich jetzt meine mit Strafen, ne? Dass die Folgen haben für die Hunde, dass die Folgen haben, dass die Hunde aggressiv reagieren können, dass sie sich gegen euch wehren können, dass Verhaltensprobleme auch eben auch gesteigert werden, anstatt gebessert werden. Das sind also jetzt nicht nur individuelle Eindrücke, die wir vielleicht haben, weil wir vielleicht Vorurteile gegenüber Strafen haben oder so, sondern das ist tatsächlich wissenschaftlich basiert, dass eben diese aversiven Methoden schlicht und einfach nicht empfohlen werden, weil sie ganz fiese Nebenwirkungen haben können. Wie eben zum Beispiel eine Aggression des Hundes gegenüber Halter oder Halterin, weil der Hund halt Angst hat und denkt, er muss sich wehren. So, das heißt, ja, ich würde es für heute eigentlich jetzt abschließen. Lest euch das mal durch, überlegt mal, ob es so wahnsinnig sinnvoll ist, wenn ihr weiterhin, falls ihr das überhaupt macht, aversive Trainingsmethoden verwendet, weil so wirklich sinnig ist es nicht. Es kann effektiv sein, wenn der Hund sofort begreift, worum es geht, wenn er eine Möglichkeit hat, dem Ganzen auszuweichen, wenn er ein Alternativverhalten hat, wenn er sich leicht hemmen lässt, wenn er nicht so viel Angst dabei empfindet und so weiter und so fort. Aber das ist halt mit sehr, sehr viel Glück verbunden. Und Hundetraining sollte eigentlich kein Glücksspiel sein, oder? So, dann wende ich das jetzt hier an dieser Stelle und für den nächsten Podcast dann mit dem Roman, wenn wir dann einen Termin haben, dann suche ich einfach die nächsten Studien raus, weil es gibt mittlerweile ganz, ganz viele. Also wenn ihr da mal schaut, ah Moment, eins fällt mir noch ein. Haha, ich wollte euch mal noch einen Insta-Account empfehlen. Und zwar heißt der Revealing Bad Dog Training. Ich verlinke das auch mal. Ich mag den total gerne. Das ist ein kleiner Account, der aber mittlerweile richtig tolle Videoanalysen bietet in Bezug auf aversives Training. Es ist englischsprachig, aber schaut es euch mal an. Man kann nämlich Hunden häufig ansehen, wie sie trainiert wurden, gerade vor, wenn man so vorher und hinterher Vergleiche hat, wie die Körpersprache der Hunde ausschaut. Und wenn ihr dann an die Studien denkt, in Bezug auf das Wohlbefinden des Hundes, sowohl körperlich als auch mental, da wird einem vielleicht manchmal klar, was da eigentlich mit den Hunden gemacht wird. Also schaut mal da drauf. Ich finde den total spannend, habe mir das auch schon angeguckt. Habe die Inhaberin auch gefragt, ob ich sie jetzt hier verlinken darf, weil ich mir das total gut gefällt. Ja, also wie gesagt, schaut da mal rein, wenn ihr sonst noch Fragen habt. Ihr wisst ja, wie immer, fragt einfach. So, Solo-Talk heute. Gefällt euch das oder ist so ein Gespräch besser? Ich meine, ich kann auch öfters einfach mal so einfach reinquatschen, aber wenn ihr sagt, oh nein, das ist mir zu langweilig, ich habe da lieber jemanden mit dabei, ist das auch in Ordnung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Seid nett zu euren Hunden, seid kein Arsch zu eurem Hund, sondern lebt einfach nett miteinander und habt Freude. Bis zum nächsten Mal.